mit Barbara Zeithammer.
Herzlich willkommen. Plötzlich wollen alle in den Norden. Dutzende Länder haben Arktis-Strategien vorgelegt. Um Grönland wird erbittert gestritten. Militärbasen werden reaktiviert und renoviert, der arktische Ozean und die Festlandsockel neu vermessen. Wir hören von Sabotageakten und emsiger Industrie- und Bautätigkeit, Stichwort Rohstoffe. Die Arktis ist vom äußersten Rand in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt und so schnell wie das ewige Eis schmilzt, wachsen die Begehrlichkeiten nach Ressourcen, aber auch nach Macht und Kontrolle. Denn, und das kann verblüffen, es ist nicht geklärt, was die Arktis ist. Wem also gehört sie? Wer kann Ansprüche stellen? Worum wird gestritten und wer sind die Menschen, die dort leben? Wir wollen heute in Punkt 1 über diese Weltregion diskutieren und ich freue mich sehr dazu, zwei Gäste im Studio begrüßen zu dürfen. Frau Professor Gertrude Sachsinger, Sie forschen seit gut 20 Jahren zum Rohstoffabbau in den arktischen und subarktischen Zonen und Sie sind Sozialanthropologin und Professorin für angewandte integrative Geografie an der Uni Graz und am österreichischen Polarforschungsinstitut APRI. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Dankeschön für die Einladung.
Und Ulf-Michael Steindl, Sie befassen sich als Senior Research Fellow am Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, AIES, mit der europäischen und transatlantischen Sicherheit und dem geopolitischen Wettbewerb und da auch jüngst im Auftrag des Bundesministeriums für Landesverteidigung mit der Arktis. Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Wie immer möchte ich auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr herzlich einladen, sich an unserer Sendung zu beteiligen unter 0800 22 69 79 live während des Gesprächs und kostenfrei aus ganz Österreich oder Sie können uns schreiben an punkt1@orf.at. Frau Professor Sachsinger, was ist die Arktis? Diese Frage scheint so banal. Vielleicht ein Bild, was war die Arktis für Sie, ehe Sie dort waren?
Ja, ich glaube, da habe ich die ähnlichen Vorstellungen gehabt wie sehr, sehr viele andere Menschen. Endlose Weiten, Schnee, Taiga, also borealer Forst und Tundra, dünn besiedelt, Polarfüchse, Eisbären und blau-türkise Seen endlos. Und meine Arktisforschung hat ja in Russland begonnen, in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Und das hat mich dann in die sibirische Arktis gebracht, also ins westsibirische Tiefbecken, wo Erdöl und Erdgas abgebaut wird, was hauptsächlich da von dort nach Europa transportiert wurde. Und da habe ich aber eine Arktis entdeckt, die von Pipelines, Industrieanlagen, von Eisenbahnen, Straßen durchzogen ist. Also ich habe dann plötzlich eine industrialisierte Arktis entdeckt mit großen monoindustriellen Städten, die alle in dieser Petroindustrie beschäftigt sind, mit Menschen dort, mit über 100.000 Einwohnern. Also die Arktis ist dünn besiedelt, aber auch urbanisiert.
Ja, widersprüchlich, dünn besiedelt, aber urbanisiert. Definitiv kein so unberührtes, leeres Land, wie wir uns das vorstellen. Aber Herr Steindl, je nachdem, auf welche Weltkarte wir schauen, wenn es die gängige ist, die Mercator-Projektion, dann findet man die Arktis darauf nicht. Sie ist verschwunden, unter Anführungszeichen.
Ja, also die Mercator-Weltkarte oder jede Weltkarte zeigt es eigentlich sehr gut, dass die Arktis ein Randgebiet ist. Also eines dieser Randgebiete, ich würde es auf drei eingrenzen, Weltraum, Tiefsee und Arktis, wo heute die menschliche Expansion stattfindet in gewisser Weise. Und dementsprechend das Einfachste ist natürlich, man nimmt sich einen Globus und schaut von oben drauf. Oder es gibt auch polzentrierte Karten, wo man es eben viel besser fassen kann, aus welcher Perspektive eigentlich die Staaten, die daran angrenzen, handeln und dass der arktische Ozean ja ein weiteres Weltmeer eigentlich darstellt, was jetzt mehr und mehr zugänglich wird und damit einhergehend die klassische Ausweitung von wirtschaftlicher Aktivität und im Zuge dessen natürlich sicherheitspolitische Bedenken und militärische Aktivität.
Wenn wir also fragen, was ist die Arktis, dann kann man einerseits antworten mit einer Art mathematischen Definition, mit nördlich des Polarkreises. Das ist aber ja zwar gängig, aber nicht sonderlich sinnvoll, heißt es, weil kulturell spielt diese Definition gar keine Rolle.
Ja, also wenn man von Arktis als Randgebiet spricht, dann muss man andere Perspektive einnehmen, nämlich die von der indigenen Bevölkerung beispielsweise, die seit Jahrtausenden dort siedelt, in ganz unterschiedlichen Perioden migriert ist und sich angesiedelt hat. Aber dennoch für die Ureinwohner und Ureinwohnerinnen dort ist das das Zentrum ihres Lebens. Von dort aus wird in die Welt geblickt. Und es gibt ja um die 30 oder Dutzende Großgruppen, ethnische Großgruppen. Die indigene Bevölkerung ist hochdivers. 50 bis 90 Sprachgruppen. Die Arktis, und das ist auch ganz wichtig zu bedenken, was man oft nicht so am Schirm hat, ist ein kolonisierter Raum. Also das hat schon, die wirtschaftlichen Interessen haben schon im 16., 17. Jahrhundert mit dem Walfang begonnen und das hat sich dann also auf andere Rohstoffe und Landnahmen ausgeweitet. Dann der große Siedlungskolonialismus im 19. Jahrhundert in Nordamerika, man denke nur an das 17. Jahrhundert, als Sibirien eingenommen wurde durch das zaristische Reich. Also wir leben in einer Gegend, wo dann auch sehr viele nicht-indigene Bevölkerung hingekommen ist und dann plötzlich die indigene Bevölkerung zur Minderheitenbevölkerung wurde. Nicht so in Grönland, dort stellen die Inuit 90% der Bevölkerung, aber dennoch, sonst sind sie eine Minderheit, die teilweise, nicht teilweise, sondern großräumig entrechtet wurde und bis heute mit kolonialen Traumata zu kämpfen hat.
Also wenn wir fragen, was ist die Arktis, dann ist das etwas, was sie eint, diese Geschichte der Kolonialisierung, die noch nicht vorbei ist. Dazu kommen wir noch, Stichwort Rohstoffe, was sie sonst eint. Es ist ein Ozean, haben Sie gesagt, mit Staaten, die daran angrenzen, die Küstengebiete da haben, die man aber auch, Stichwort mathematische Zuordnung, nördlich des Polarkreises, dem zuordnen kann. Trotzdem, Herr Steindl, im Zuge der Recherchen ist mir aufgefallen, dass es seit mindestens 15, 20 Jahren wissenschaftliche Analysen gibt über die Arktis als Konfliktzone. Und dabei war sie einst eine Zone des Friedens. Seit den 90er Jahren ist es darum gegangen, im hohen Norden eben kooperativ zu sein, den Konsens zu suchen, egal wie man sich sonst im Rest der Welt miteinander versteht. Was ist da passiert?
Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Arktis eine Zone des Friedens war.
Sein sollte
natürlich. Es war die Hoffnung eben, dass durch diese Kooperation in der hohen Arktis weitere, engere Zusammenarbeit verursachen könnte. Seit den 1990er Jahren hat auch die Arktis natürlich in gewisser Weise profitiert davon, dass wir eine geopolitische Atempause hatten in Europa, auch in anderen Teilen der Welt. Die Zeit ist jetzt vorbei und wenn man länger zurückblickt, Kalter Krieg, auch die zwei Weltkriege, war die Arktis doch immer sehr relevant für militärische Operationen im Kalten Krieg, für die nukleare Abschreckung liegt ja eben, und das ist, wenn man dann auf den Globus blickt, liegt ja eigentlich zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, sprich der direkte Raum, wo Interkontinentalraketen drüber fliegen würden, wo man eben Bodenstationen zur Erkennung solcher Angriffe benötigt, wie es eben zum Beispiel in Grönland und in Kanada gibt oder in Alaska. Und dementsprechend, ja, leider ist jetzt ein bisschen wieder, dass man mal zurückkommt zum Konflikt. Und was natürlich jetzt ein gewisser Treiber ist, ist einerseits, sie wird immer besser zugänglich, die Hoffnungen steigen, dass man davon profitieren könnte in naher Zukunft. Und das gesamtglobale System, das internationale System ist in einem Umbruch. Wohin die
Stichwort
Reise
Weltordnung.
Geht, ja. Genau, ja. Wohin die neue Weltordnung geht, kann man natürlich diskutieren. Aber wir sind wieder in einer Phase des Konflikts eingetreten und des Wettkampfs.
Ja, die Atempause ist vorbei. Dazu ganz kurz noch ein Punkt. Mit dieser Hoffnung, dass das eine Zone des Friedens und der Kooperation würde, haben die Arktis-Anrainerstaaten damals ja gesagt, wir brauchen deswegen auch keinen großen, irgendwie allumfassenden Vertrag, wie es ihn für die Antarktis gibt, sondern wir machen das miteinander oder untereinander aus. Nun sehen wir, das Eis schmilzt. So nach dem Motto, im Nachhinein ist man immer klüger, aber kann man jetzt fragen, ist das mit eine Ursache für die Streitigkeiten, dass es eben einen solchen Vertrag nicht gibt, dass vieles in der Arktis noch ungeklärt ist, oder hat das viel eher damit zu tun, dass sich nicht einmal der entlegene Norden diesem Konkurrenzkampf zwischen den USA, Russland und China entziehen kann?
Naja, ob, ob das wirklich das Fehlen von internationalen Verträgen der Auslöser dafür ist, würde ich nicht sagen, weil wir sehen ja die gleichen Streitigkeiten anderswo auch. Südchinesisches Meer, Ostchinesisches Meer zwischen Griechenland und der Türkei. Also oftmals gibt es ja noch Grauzonen oder umstrittene Zonen, wo verschiedene Staaten Ansprüche erheben. Und genau das Gleiche sehen wir in der Arktis. Wenn es um einen wirklich um einen Bereich zu Land geht, gibt es ja kaum Ansprüche. Jetzt mit Ausnahme der jüngsten Geschichte zu Grönland gibt es eigentlich fast keine Ansprüche, gibt es keine offiziellen Ansprüche auf anderes Territorium. Es gibt bei Territorialgewässern einen kleinen Konflikt zwischen den USA und Kanada, aber auch sehr minimal. Sprich, die jetzigen Ansprüche, die sich überlappen, finden sich vor allem im arktischen Becken, also im arktischen Ozean. Und dort liegen die Ansprüche und werden auch litigiert vor einer eigenen Kommission der Vereinten Nationen. Und das haben wir genauso in anderen Regionen der Welt. Ich würde also nicht ausschließen, auch wenn es besser geregelt wäre, dass man die gleichen Begehrlichkeiten nach Rohstoffen, nach der Kontrolle von Seewegen genauso zu Konflikt führen würden.
Ja, Herr Steindl hat es gerade skizziert, die Einordnung in Graubereiche, die jetzt irgendwie alle virulent werden. Frau Professor Sachsinger, kann man sich da als Forscherin, die zu Rohstoffnutzung und Abbau forscht, aus diesen geopolitischen Dimensionen jetzt noch irgendwie zurückziehen oder raushalten, oder ist das mittlerweile untrennbar miteinander verwoben?
Natürlich ist in allem Munde der Wettlauf um die Rohstoffe, der Wettlauf um die Arktis. Das ist aber nichts Neues, was erst seit ein paar Jahren der Fall ist. Wie schon vorhin gesagt, wir haben eine Vielzahl von Rohstoffen gehabt, ob das jetzt die Fischerei ist, früher Walfang ist international geregelt worden dann. Also man hat viele Arten von Verträgen und Kooperationen, wie Sie gesagt haben, es fehlt nicht an Verträgen. Aber die Rohstoffe, es gibt den Diskurs, dass durch den Rückzug des Eises, durch die Klimaerwärmung Rohstoffe leichter zugänglich gemacht werden oder leichter exploriert werden können und so weiter. Das ist aber auch Zukunftsmusik. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Offshore Erdölextraktion oder Erdgasextraktion denkt, so hat man das Stockmann-Feld zum Beispiel noch in den 2000ern zwischen USA, also das war ein Joint Venture zwischen nicht USA, sondern Norwegen und Russland, wollte man das betreiben in der Barentssee. Das hat sich aber dann herausgestellt, dass das mitunter auch einfach vom Search and Rescue Aspekt, also vom Sicherheitsaspekt für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, für die ganz sicher für die Infrastruktur, dass das so weit draußen liegen würde, dass man das eigentlich gar nicht in der Realität umsetzen kann. Dann ist es so, dass sich Wind und Wetter durch den Rückzug der Eisoberfläche verändern wird. Es ist nicht so einfach, dort offshore abzubauen. Genauso an Land wie in Grönland bis die Exploration ist extrem schwierig unter heutigen Gesichtspunkten. Man sagt auch, bis eine Mine eröffnet werden kann, dauert das von fortgeschrittener Exploration bis zur Eröffnung im Durchschnitt 12 Jahre. Wir reden hier aber von Möglichkeiten des Auftauens und der Gebiete, wo exploriert werden kann, ja, von den nächsten Dekaden. Also wir reden hier wirklich von Zukunftsmöglichkeiten, aber auch Zukunftsfantasien, die dieses geopolitische Feuer einfach anfachen. Und zwischen Realität und politischer Fiktion, politischer Reibung liegen halt dann doch auch teilweise Welten.
Bringt man sich in Stellung, haben Sie das Gefühl?
Es bringen sich alle in Stellung und außerdem hat ja auch China großes Interesse, natürlich auch hier als Arktis-naher Staat, wie es sich definiert, auch hier für die Rohstoffe mitzuspielen. Aber es geht da weniger eben um territoriale Aneignungen, denn zum Beispiel die polare Seidenstraße, die China da forcieren wird, das ist eine Politik, wo man Infrastruktur bauen will, so entlang da. Also rund um Schifffahrtsrouten, aber auch Investitionen in Explorationen in Grönland, aber auch in Kanada und andernorts. Das findet ja alles statt.
Diskutieren Sie mit Gertrude Sachsinger und Ulf Michael Steindl heute in Punkt 1 über eine Weltregion, die es für die Öffentlichkeit recht plötzlich in die täglichen Nachrichten katapultiert hat. Was wollten Sie schon immer über die Arktis und ihre Ordnung, ihre Regeln und Akteure wissen? 0800 22 69 79 ist die Nummer direkt ins Studio, kostenfrei aus ganz Österreich. Oder Sie schreiben uns an punkt1@orf.at. Jenseits des Nordwinds dachten sich die alten Griechen einen paradiesischen Ort. Warm statt frostig, wie Björk den Frost hier besingt. Und Phyteas von Massilia berichtete aus dem 14. Jahrhundert vor Christus von der Insel Thule. Seit dem frühen Mittelalter ist Ultima Thule der Inbegriff des beinahe Unerreichbaren. Auf einer Karte aus dem Mittelalter, auf der Zamyrowski-Karte, steht im äußersten Norden Skandinaviens auf Latein: Es ist nicht erlaubt, weiter vorzudringen. Heute schmilzt das ewige Eis, die Arktis erwärmt sich doppelt bis dreifach so schnell und damit entstehen Begehrlichkeiten, aber nicht nur das, auch die geopolitische Konkurrenz macht vor der Arktis nicht Halt und plötzlich wird die Frage relevant, wem gehört die Arktis, zumindest welche Teile, wer hat hier das Sagen, welche Rechte gelten, das ist heute unser Thema und dazu hat uns Herr Odry geschrieben. Er schreibt, ich finde, es sollte im Jahr 2026 kein Thema sein, sich zu fragen, wem was auf diesem Planeten gehört. Schreibt uns Herr Odry. Ja, wie ist es gekommen, dass diese Frage ja wieder auf dem Tapet gelandet ist? War sie nie weg? Möchte man das jetzt klären, Herr Steindl?
Also natürlich viel Sympathie für die Frage. Schön wäre es, wenn wir diese Thematik heutzutage nicht mehr hätten. Aber nein, es war nie weg. Die diversen Gebietsaufteilungen, Ländergrenzen, Beanspruchen von Territorien oder Meeresgebieten bestehen ja fort. Es gibt unterschiedliche Interpretationen aus der Geschichte. Wir haben ja ein internationales Recht, was das grundsätzlich eingrenzt, was aber nicht bedeutet, dass sich jeder Staat dran hält oder die gleiche Interpretation aufweist. Und genau jetzt eben, wo wir eigentlich eine Schwächung des internationalen Systems sehen und mehr Staatsführungen, Staatsmänner, die auch wenig Wert auf die Einhaltung von internationalem Recht legen und eigentlich das Recht des Stärkeren, was ja grundsätzlich immer gegolten hat, aber begrenzt wurde, wieder in den Vordergrund stellen. Und dementsprechend ist es leider nun so, dass andere Interessen von Sicherheitsinteressen, von wirtschaftlichen Interessen hier hineinspielen, indem man wieder neue Gebiete beansprucht. Und ich habe es eh vorher schon erwähnt, es ist zwar natürlich die Arktis, wo es aufgrund der letzten Wochen jetzt verstärkt diskutieren. Nur haben wir die gleichen Beanspruchungen ja auch in anderen Weltregionen.
Sie sehen das im größeren Zusammenhang.
Genau, ja. Also es ist nicht nur die Arktis, es ist weltweit. Die Konflikte waren da, haben unter der Decke geschlummert zum Teil. Es hat ja auch trotzdem Kriege gegeben. Jetzt, was wir einerseits sehen, ist, dass die wieder mehr verfolgt werden und dass Staaten wie in der Ukraine wirklich ganze Territorien mit Gewalt erobern wollen.
Also wie Russland in
genau,
dem Fall.
Ja,
damit hat sich auch viel geändert. Aber bleiben wir noch mal bei dem, was Sie auch gesagt haben, Frau Professor Sachsinger. Der Wettlauf um die Arktis, der ist nichts Neues. Zugleich wachen wir am Morgen auf und denken uns, was ist denn heute schon wieder passiert? Wie ordnen Sie das ein?
Ja, es hat sich intensiviert durch den ganzen Diskurs, die Strategie der aktuellen US-Regierung, hier Grönland militärisch oder einzunehmen oder zu kaufen. Und das erweckt natürlich bei der Lokalbevölkerung, bei den Kalaallit Nunaat, also wie Grönland von der einheimischen Inuit-Bevölkerung genannt wird, lässt alle Alarmglocken schrillen. Also man ist nach wie vor Teil des dänischen Territoriums. Man war oder ist, je nach Definition, seit 300 Jahren Kolonie Dänemarks und hat auch geliefert an Dänemark. Also der Diskurs, dass Dänemark nur Geld nach Grönland bringt, ist kurz gegriffen. Es gab viele Minen oder die Kryolithmine, die im 20. Jahrhundert ausgebeutet wurde, hat sehr viel Geld und Reichtum nach Dänemark gebracht und hat für die Lokalbevölkerung recht wenig überlassen. Also aus Sicht der einheimischen Bevölkerung ist dieser aktuelle Druck zwar da, aber der liegt schon länger zurück. Also man hat insbesondere, wenn ich jetzt aus indigener Perspektive überlege, man hat im 19. Jahrhundert den Siedlungskolonialismus intensiviert, aber dann im 20. Jahrhundert rund um die Arktis im gesamten zirkumpolaren Raum massive Assimilierungspolitiken eingeführt. Also man hat Kinder den Indigenen weggenommen, man hat Zwangsassimilierung gemacht, ob das in Kanada ist oder Rassismus in Fennoskandien oder in Russland, das kommunistische Regime, die Indigenen kollektiviert, wo plötzlich von familiärer Rentierwirtschaft sozusagen man in staatliche Kollektive zusammengeschlossen wurde. All das wird als Gewalt erlebt und teilweise auch als kultureller Genozid. Das heißt, all das, was heute passiert, weckt Erinnerungen, die noch ganz frisch sind. Koloniale Erinnerungen bei der einheimischen Bevölkerung. Und deshalb ist man auf der Straße in Grönland. Deshalb war man in der Vergangenheit auch schon auf der Straße, wenn ich an den Alterkonflikt in Norwegen denke, wo die Sami-Bevölkerung gegen die Errichtung eines großen Wasserkraftwerks auftrat. Und so weiter und so fort. Also Begehrlichkeiten nach Land ist nichts Neues für die einheimische Bevölkerung. Ob jetzt innerstaatlich oder ob jetzt von einem anderen Land Begehrlichkeiten über ein anderes Land dargestellt werden.
Ja, vielen Dank für diese Perspektive, die oft auch zu kurz kommt. Sie haben den Diskurs über Grönland angesprochen und die Darstellung der Menschen in Grönland, die wirtschaftlich, die sozusagen kurz gefasst nichts auf die Reihe brächten, und ohne Dänemark würde es sozusagen bergab gehen und sie wären nicht in der Lage, sich selbst zu erhalten. Vielen Dank für die Einblicke. Ich darf Herrn Huber in die Sendung bitten. Er hat uns angerufen. Willkommen.
Ja, grüß Gott, hallo.
Bitte, Sie sind on air, Herr Huber.
Ja, und zwar wäre meine Frage, wie weit würde sich die Weltordnung tatsächlich verändern, wenn jetzt die USA von heute auf morgen wirklich einmarschieren würde in Grönland oder es besetzen würde? Und was könnte die EU speziell dagegen tun oder wie würde sie reagieren? Das würde mich interessieren.
Vielen Dank. Ich darf die Frage an den Sicherheitsanalysten weitergeben. Herr Steindl, bitte.
Ist natürlich ein sehr dramatisches Szenario, aber es gibt guten Grund, warum wir das im Moment diskutieren. Es ist ganz klar, dass ein wirklich militärischer Angriff der USA auf Grönland, auf einen NATO-Mitgliedstaat, die ganze transatlantische Allianz zerbrechen würde oder zumindest schwer treffen würde. Es gibt durchaus natürlich Staaten in Osteuropa, die sehr angewiesen sind auf die militärische Unterstützung der USA. Im Großen und Ganzen gibt es kaum jemanden, der erwartet, dass die NATO so einen militärischen Angriff wirklich überleben würde. Politisch bedeutet das natürlich, dass dann Europa komplett allein auf der Weltbühne steht, ohne die USA, dass die USA sich noch mehr zu einem Staat wandeln, der wenig Wert auf internationales Recht gibt, sich ähnlich verhält wie China und Russland. Und es gibt natürlich sehr gute Argumente für Herrn Putin, der dann sich selbst bestätigt sieht in der Legalität oder in der Rechtmäßigkeit seines Angriffs auf die Ukraine. Für China, die Anspruch auf Taiwan erheben, aber auch andere Staaten. Und da kommt natürlich dann eine Lawine ins Rollen, die man sehr schwer vorhersagen kann. Aber wenn Großmächte vermehrt wieder durch wirklichen Krieg ihre Interessen durchsetzen und Territorien erobern versuchen, werden viele Klein- und Mittelmächte, die bis jetzt eingehegt waren, wie zum Beispiel in Europa, aber auch in Ostasien, in Allianzen mit den USA, werden sich dann ganz stark überlegen müssen, wie man sich selbst verteidigt. Und da gibt es natürlich eine wichtige Komponente, und das ist die nukleare Bewaffnung. Gibt es gewissen Berichten zufolge bereits eine Mehrheit in Südkorea, auch in Japan stetig zunehmend und natürlich auch in einigen europäischen Staaten. Und dann würde eine Lawine losgetreten werden von neuen Nuklearmächten, Proliferation. Und es ist sehr schwer vorherzusagen, wo es hingeht, aber es wäre eine um einiges instabilere Welt.
Wir haben vorhin gesprochen, was ist die Arktis? Dieser Frage kann man sich auf verschiedene Arten nähern. Eines zu sagen, sie ist vor allem ein Ozean, der arktische Ozean mit Grenzen, Küstengebieten von Staaten. Und dabei spielt Grönland eine wesentliche Rolle als größte arktische Landmasse. Zum Thema Grönland hat uns Herr Mayer auch noch geschrieben, ob denn nicht die Reaktion Dänemarks und dann auch der EU auf den imperialen Anspruch Trumps gezeigt hat, dass es hier noch einen kolonialistischen Reflex gibt. Grönland lassen wir uns nicht nehmen und dazu schicken wir auch unsere Truppen dorthin. Die Grönländer mittels Referendum zu befragen, was ihre Meinung ist, wurde nicht in Erwägung gezogen, schreibt uns Herr Mayer. Ja, Frau Professor Sachsinger.
Ja, Jens Frederik Nielsen, der Regierungschef von Grönland, Vivian Motzfeldt, die Außenministerin und sämtliche Parteien im Parlament von Grönland haben sich eindeutig gegen eine Eingliederung in die USA ausgesprochen. Grönland ist stark, Grönland ist hochpolitisiert, nicht erst seit kurzem. Grönland hat Autonomiestatus. Hier gibt es ein eindeutiges Statement aus Grönland, was natürlich schon interessant war am Anfang dieser Debatte, dass auch dass immer USA und Dänemark im Fokus standen und erst in zweiter oder dritter Linie dann in den Medien oder andernorts oder auf der politischen, analytischen Bühne dann erst die Rolle Grönlands erwähnt wurde. Aber das hat sich jetzt auch natürlich geändert und Grönland steht zusammen und hat eine eindeutige Position.
Herr Huber hat noch eine Frage. Willkommen.
Ja, nein, ich bin ein anderer.
Ach, Huber. Entschuldigen Sie.
Grüße, Huber aus Graz.
Grüß Sie, Herr Huber aus Graz.
Grüß Gott. Und zwar, ich wollte zu der Diskussion beisteuern. Wir reden jetzt die ganze Zeit, dass Trump Grönland sich einverleiben will. Vor vielen, vielen Monaten hat er ja schon gesagt, dass er Kanada als 53. Bundesland haben möchte. Sieht denn niemand von oben, von den verantwortlichen Leuten auf den Nordpol, um zu sehen, dass sich Nordamerika, sprich USA, dann schließen würde und die USA schlagartig das größte Land der Welt werde. Ist das nicht der Antrieb von Trump?
Vielen
Dank.
Das war
meine Frage.
Ja, danke, Herr Huber. Schauen wir nochmal auf die Welt.
Man sieht auf jeden Fall Parallelen im jetzigen Denken Trumps, oder kann man vermuten, eben von seinen Vorbildern im 19. Jahrhundert, die USA auch territorial zu erweitern. Und da auf einer Landkarte schaut es natürlich sehr gut aus, wenn man ein Riesengebiet wie Kanada oder Grönland sich einverleiben könnte. Ich glaube, der Denkfehler dort ist natürlich, vielleicht auf Grönland militärisch ginge es leichter. Vor allem in Kanada ist ja trotzdem ein Staat mit mehreren Millionen Einwohnern, mit einer kanadischen Armee, die sich jüngsten Berichten durchaus wieder darauf vorbereitet, im Notfall auch zu kämpfen. Und dann wirklich eine Bevölkerung, egal ob in Grönland oder in Kanada, unter Kontrolle zu behalten, hat man gesehen in Afghanistan oder im Irak, welche Herausforderungen das mit sich bringt. Aber natürlich, das sind gewisse, wenn man weiterdenkt bis zum Extrem, in gewisser Weise ist es ja in erster Linie, man muss es ernst nehmen, solche Aussagen, aber es ist natürlich auch eine Argumentation im Sinne eines Verhandelns, militärischen Druck ausüben, auf der anderen Seite Geld anbieten an jeden einzelnen Grönländer, an Dänemark. Also ist ja eine, ob es eine gut konzipierte Verhandlungsstrategie ist, ist eine Sache, aber es gibt ja mehrere Ideen, wie man das durchsetzen will. Natürlich unter wenig Beachtung den wirklich Einheimischen, den Grönländern, die ja eigentlich, Sie haben das ja vorher erwähnt, ja Autonomiestatus haben und eigentlich bis auf die Außen- und Verteidigungspolitik ja einen Großteil selbst inzwischen durchführen können und auch ein Unabhängigkeitsreferendum selbst ausrufen könnten, wo ja jetzt sogar in den letzten Wochen die Stimmen aus der Pro-Unabhängigkeitspartei sich mehren, dass man vielleicht doch noch etwas wartet, weil das die USA ausnutzen könnten. Und dementsprechend sind ja einige Faktoren, die man berücksichtigen muss, wirklich militärisch einen Verbündeten anzugreifen, die Aussage muss man ernst nehmen und die Schlüsse daraus ziehen, auch für Europa, aber es ist natürlich ein Extremstfall, wie vorher beschrieben, der ja dann weitere Folgen nach sich ziehen würde.
Kurz noch zwei Fragen unserer Hörer zum Thema Grönland an Sie. Stichwort Sicherheits- und Geopolitik. Herr Jäger schreibt einmal, warum denn nicht Kanada Grönland fordert. denn es liegt ja sozusagen dazwischen. Und Herr Toni meint, es wäre doch sinnvoll, Grönland als eigenständigen Staat anzuerkennen.
Ich glaube, ja, also die zweite Frage, glaube ich, habe ich kurz beantwortet. Die Grönländer könnten das ausrufen. Es gibt den Pfad dorthin, den die Dänen auch zugestimmt haben. Und die andere Frage, ja, weil Kanada grundsätzlich einen kleinen Territorialstreit hat mit den USA und interessanterweise den letzten Territorialstreit zu Land in der Arktis mit Dänemark hatte, um eine kleine Insel zwischen Grönland und Kanada. Ich glaube, es gibt von Kanada, die mit massiven Herausforderungen zu kämpfen haben, ihre eigenen Inseln zu kontrollieren, wenig Interesse, auch Grönland noch einzuverleiben.
Wem gehört die Arktis? Kooperation und Konfrontation in einer geopolitisch und rechtlich hochkomplexen Region beschäftigen uns heute in Punkt 1. Und unter 0800 22 69 79 können Sie mitreden oder Sie schreiben uns an punkt1@orf.at. Der norwegische Jazzmusiker Terje Isungset, Industrial Arctic, industrielle Arktis und auch das eine Facette der Region, die geopolitisch und rechtlich komplex ist. Und seit das ewige Eis schmilzt, geht es um unterseeische Gebietsansprüche, um Hoheitsrechte, Seewege und Meerengen, Macht und Kontrolle, Rohstoffvorkommen, Fischfanggebiete und grundsätzliche Fragen nach Besitz. Wer sind die Akteure im hohen Norden? Unser Thema in Punkt 1 mit der Sozialanthropologin Gertrude Sachsinger und dem Politikwissenschaftler Ulf Michael Steindl. Und geschrieben hat uns Frau Brehm, und zwar aufgrund einer geplanten Reise nach Svalbard, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, danke fürs Nicken, beginne ich mich mit dieser Inselgruppe zu beschäftigen. Gemeint ist Spitzbergen und verstehe den Status nicht ganz. Eigentlich norwegisch mit russischen Bergbausiedlungen. Welche Verträge gibt es da? Welche Konflikte könnten sich dort auftun? Vielleicht eine kurze Skizze von Ihnen, Frau Dr. Sachsinger, und dann eine Einordnung von Ihnen, Herr Steindl, bitte.
Also ich glaube, Sie sind eher der Experte für die Verträge rund um Svalbard, aber es ist eine besondere Zone, wo es darum geht, dass es also zwar zu Norwegen gehört und verwaltet wird, aber es in diesen Verträgen das Recht gibt, dort Bodenschätze zu schürfen. Und da hat sich schon sehr früh einfach Russland dann den Kohleabbau gesichert. In Barentsburg und Pyramiden. Eine Siedlung ist aufgelassen inzwischen und eine Handvoll Leute bewohnt noch Barentsburg. Und aus geostrategischen Gründen will man dort den Kohleabbau nicht beenden, damit man dort noch präsent ist.
Genau, ja, also dieser Svalbard oder eben auch Spitzbergen im Deutschen genannt, ist ja genau dieses Beispiel für die Kooperation im hohen Norden, wo man überlappende Ansprüche vor über 100 Jahren inzwischen geklärt hat, indem Norwegen Svalbard besitzt, das ganze Archipel, aber eben demilitarisiert ist, auch bis heute keine Stützpunkte bauen darf, keine Häfen bauen darf und eben andere Staaten frei forschen können und eben auch Ressourcen explorieren können. Jetzt sieht man eben, dass Svalbard einerseits gesehen wird als Zugangstor zur hohen Arktis, und andererseits auch sehr an einem strategischen Punkt gelegen ist, einfach weil Russland ja auf der Kola-Halbinsel die Nordseeflotte stationiert hat und zwischen Svalbard und dem norwegischen Festland sich die Bärenlücke befindet. In der Mitte befindet sich die Bäreninsel und das eigentlich die erste Lücke ist, wo eine russische Flotte durchstoßen müsste oder wo sie behindert werden könnte. Und dementsprechend steigt das militärische Interesse wieder, war im Kalten Krieg ja schon so. Und andererseits ist es eine gewisse, dieser unklare Status von Svalbard bietet eine gewisse Verletzlichkeit, wo ja Russland eigentlich Norwegen informieren müsste, aber teilweise ohne Information auch Politiker angelandet hat, militärische Demonstrationen abgehalten hat und immer wieder mit militärischen Mitteln winkt, dass man ja Svalbard sehr schnell einnehmen könnte, wenn man wollte.
Die NATO-Analystin Florence Gaub hat an dieser Stelle in einer Sendung Anfang Jänner von der Grauzonentaktik gesprochen. Gerade nicht Krieg, nicht Konflikt, aber ständige, ja, wie soll man es nennen, Aktionen.
Genau, also man spricht da eben von dieser Grauzone oder von dieser hybriden Kriegsführung, also eigentlich militärische und nicht militärische Mittel einzusetzen, ohne die Schwelle zum offenen Krieg in gewisser Weise auszulösen, zu überschreiten, weil das natürlich alles Interpretationsspielraum ist. Ab wann reagiert man selbst mit militärischen Mitteln? Und genau in dieser hybriden Zone führt Russland spätestens seit 2022, aber eigentlich schon länger, einen hybriden Krieg gegen Europa und tut dies auch eben im hohen Norden. Da hat man eben gesehen bei Svalbard, dass Unterseekabel zerschnitten wurden oder zumindest beschädigt wurden. Das gleiche bei Andøya, wo Norwegen einen Weltraumbahnhof inzwischen gebaut hat. Und dass eben russische Spionageboote, aber auch militärische Boote sich immer wieder bewegen und quasi Aktionen setzen, bis hinunter nach Irland, wo ja ein großer Knotenpunkt verläuft. Also hängt ja alles zusammen aus russischer Sicht. Und genau in dieser hybriden Kriegsführung ist einerseits natürlich wirtschaftlichen Schaden auszulösen und andererseits natürlich aufzuzeigen aufzeigen zu wollen, quasi wie verletzlich eigentlich westliche Gesellschaften sind und das Vertrauen in die eigenen Führungen zu verlieren oder zu schwächen.
Ja, wir haben eingangs gesprochen, es gab die Hoffnung, dass das eine Zone des Friedens und der Kooperation würde. Und dann gibt es, man erinnert sich oder es fällt einem wieder ein, wenn man darauf gestoßen wird, an das Jahr 2007, ein Schlüsselmoment, Stichwort auch Interpretation von Verhalten. Damals hat ein russisches wissenschaftliches U-Boot in 4261 Meter Tiefe unter dem Nordpol eine russische Flagge in den Meeresboden gerammt. Die dänische Regierung meinte damals, das sei nur ein bedeutungsloser Gag für die Medien. In Kanada hat man das weit schärfer formuliert. Wir leben nicht im 15. Jahrhundert. Man kann nicht durch die Welt gehen, Flaggen platzieren und sagen, wir beanspruchen dieses Gebiet. Nun haben wir 2026 und fragen uns, beziehungsweise müssen uns das neuerlich fragen, aber war das so ein Schlüsselmoment, wo eigentlich man gemerkt hat, dass der Wettlauf um die Arktis, der legt einen Zahn zu?
Für Russland war es definitiv ein Startschuss 2007, eben diese Flagge. Ab 2009, 2010 hat Russland unter Putin damals schon eben einen Schwerpunkt gesetzt in der Arktis. Einerseits als zukünftigen Wirtschaftsmotor, und andererseits aber auch massiv in alte Militärbasen aus Sowjetzeiten investiert und neue aufgebaut. Und hier eigentlich seit zwischen 16 Jahren die militärischen Kapazitäten massiv gesteigert hat. Aus einer gewissen Perspektive natürlich, dass man verwundbar wird, wenn der Arktische Ozean leichter befahrbar wird, aber auch eben um eigene Interessen durchzusetzen. Sowohl im Arktischen Ozean als auch die Meerengen, die am russischen Festland entlang führen, diese sogenannte Nordostpassage und eben diese Flaggensetzung, diese Landungen in Spitzbergen. Es hat auch Übungen gegeben, wo Fallschirmspringer auf der Nordpolareiskappe abgesprungen sind. Das ist natürlich Teil einer Informationskriegsführung, aber auch eben um die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Anspruch zu untermauern.
Wenn wir fragen, wer ist die Arktis, dann sind das Norwegen, die USA mit Alaska, Kanada, Russland, Dänemark mit Grönland, aber auch Finnland, Schweden und Island. Und alle acht haben den Arktischen Rat gegründet. 1996, Frau Professor Sachsinger, Sie haben vorher gesagt, ja, wir müssen da auch noch in die Mottenkiste greifen. Dieser Arktische Rat, das war, oder ja, war, muss man sagen, das zwischenstaatliche Forum der Anrainer. Was für Aufgaben hatte er und welche Relevanz hat er noch?
Ja, also der Arktische Rat, der 96 gegründet wurde, hat ja eine Vorläuferorganisation und eine Vorlaufsgeschichte. Und man hat schon in Zeiten der sowjetischen Perestroika-Phase, 86 glaube ich, gab es von Michail Gorbatschow, damals ZK, also oberster Sowjet, gab es damals schon eine Rede hinsichtlich, wir wollen den arktischen Raum als Friedensraum etablieren und wir wollen die Kooperation mit den Anrainerstaaten intensivieren. Das war dann natürlich nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Gründung der Russischen Föderation 1991, ist man da niedergelegen. Sie haben schon gesagt, also die U-Boot-Flotten, die militärische Ausgestaltung der arktischen Gebiete in der Sowjetunion war sehr schlecht beisammen. Also man hat hier auch eine eine wirtschaftliche Kooperation gesucht, aber der Beginn des Arctic Councils war eigentlich auch eine Kooperation hinsichtlich Umweltschutz, auch die Lösung der Fragen von Nuklearabfällen, Atom-U-Booten, die kurz am Zerbrechen sind und so weiter. Also es war so eine Sicherheitsmaßnahme, also was Umwelt anbelangt. Was dann weiter passiert ist, wo man auch im Arktischen Rat also proklamiert hat, und es war so eine Blaupause für eine kooperative Geopolitik im Vergleich zu einer konfrontativen Geopolitik. Und hier waren ganz zentral Forschungskooperationen. Das ist ja dann mit einhergegangen mit der Intensivierung des Klimawandels und natürlich der Intensivierung der Notwendigkeit, dass wir international in der Forschung zusammenarbeiten. Und hier haben Russland, die USA, die anderen Anrainerstaaten mit anderen Ländern intensiv Forschung betrieben. Die großen Forschungskooperationen kamen halt dann mit 2022 mit der Invasion Russlands in die Ukraine zum Erliegen. Uns fehlt hier einfach die 50% sozusagen der Arktis an Zusammenarbeit. Und da sind Freundschaften entstanden, da sind intensive Langzeitkooperationen entstanden. Und das alles ist jetzt eigentlich Geschichte. Also das ist aus der Forschungsperspektive, aber auch aus der Umweltschutzperspektive ist es auch natürlich verheerend, dass wir dieses Forum nicht mehr haben. Und was ganz wichtig ist, der Arktische Rat ist ein geopolitisches Forum, gibt es ja noch immer, operiert nur jetzt anders, aber es ist ein geopolitisches Forum mit 6 permanenten Teilnehmenden der indigenen, großen indigenen Vertretungen. Und das ist schon ein Zeichen für die politische Selbstbestimmung der indigenen Gruppen, auch in der arktischen Geopolitik. Also die haben Einfluss. Das sind nicht nur einfach irgendwelche Akteure, die man wie in kolonialen Zeiten ignorieren kann.
Von Viktimisierung raten Sie ab in einer Ihrer Forschungsarbeiten. Schreiben Sie das auch genauso? Frau Zeidler kommt nochmal zurück mit lieben Grüßen aus Basel auf Dänemark. Und sie schreibt, ich hätte gern gewusst, wann das Königreich Dänemark einen Genozid an der indigenen Bevölkerung ausgeübt hat. Das habe ich so in der Form nicht gelesen. Und sie bezieht sich da auf Grönland. Ich glaube, Sie sagten kultureller. Sie haben das, den genau. Vergleich gebracht. Also nur also nochmal zur Klärung.
Genau. Also grundsätzlich wird in der Arktis im kolonialen Zeitalter und im 20. Jahrhundert in den Assimilisierungspolitiken wird von den indigenen Vertretern und Vertreterinnen oft von kulturellem Genozid gesprochen. Was aber auch bedeutet, was oft in dem Zusammenhang genannt wird, ist auch die Gewalt, die Übergriffigkeit auch von den Kolonialstaaten auf die indigene Bevölkerung. Man denke nur an die 60er Jahre, als Zwangssterilisationen an grönländischen Frauen durchgeführt wurden oder die Wegnahme von Kindern in der kanadischen Arktis und Subarktis, die in Internatsschulen kamen, wo einfach eine Vielzahl von Kindern, also Hunderte und von Kindern zu Tode kamen. Und gewaltsam durch gewaltsame Übergriffe oder verhungert und vernachlässigt wurden. Also hier ist nicht mein Terminus der Genozid, sondern das ist sozusagen ein emischer Begriff, den ich hier verwendet habe.
Vielen herzlichen Dank für die Klärung. 2 Fragen haben wir noch zum Schluss. Wir nähern uns rasend schnell dem Ende der Sendung. Frau Monika fragt, Dänemark ist Mitglied der EU, Grönland ist Teil Dänemarks, Grönland ist also ebenfalls Teil der EU. Die EU braucht dringend seltene Erden etc. Kann sie es sich leisten, auf diese in Grönland zu verzichten? Fragt uns Frau Monika. Und ja, wir hören von mehr Autonomie, strategischer Unabhängigkeit, Präsenz zeigen, aktive Arktispolitik. Das heißt, Europa muss sich da irgendwie in Stellung bringen. Auf die Rohstoffe, Frau Dr. Sachsinger, kann Europa nicht verzichten?
Europa kann auf Rohstoffe nicht verzichten. Wir alle können nicht auf Rohstoffe verzichten, weil alles, was nicht aus Holz ist, ist in irgendeiner Weise mit natürlichen, nicht erneuerbaren Rohstoffen verbunden. Und wir sehen hier auch durch die kritische Rohstoffrichtlinie der Europäischen Union, die erst vor kurzem verabschiedet wurde, dass man wirklich bemüht ist, in der Europäischen Union Rohstoffsicherheit und Lieferkettensicherheit herzustellen. Und natürlich ist man an allen Ecken und Enden in Europa beschäftigt, hier sozusagen so ein sogenanntes Onshoring zu machen, in Europa zu fördern. Und wir haben in Schweden beispielsweise mit Kiruna jenseits des Polarkreises eins der größten Eisenerzvorkommen. Aber wir haben dort auch das jüngst ausgerufene oder gefundene, also es ist ja schon länger gefunden, aber jüngst in den Blickpunkt geratene, die Lagerstätte von seltenen Erden, die total wichtig sind, auch politisch. Aber was hier dazu kommt, ist ja dann auch wieder die einheimische Perspektive, die sehr verschieden ist. Also indigene Bevölkerung ist pro, ist contra, aber ganz wichtig geht es darum, dass die Bevölkerung sagt, wir wollen nicht einen grünen Kolonialismus. Nur weil wir in dünn besiedelten Gebieten leben, wollen wir nicht für die grüne Wende sozusagen wieder unser Land und unsere Rentiere opfern.
Also wir sehen hier auch die Tücken der grünen Wende sozusagen. Herr Nemetz fragt, wenn man eine Landkarte mit Zentrum Nordpol betrachtet, sieht man, wie eng Europa, Asien und Amerika darum herum zusammenkommen. Die Frage, wem gehört die Arktis, wäre im Grunde einfach zu beantworten. Allen Menschen und den übrigen Bewohnern des Planeten, schreibt uns Herr Nemetz. Und ja, beim Nordpol ist das tatsächlich so, dass der Nordpol eigentlich niemandem gehörte und das Nordpolarmeer in weiten Teilen Mare Liberum gewesen ist. Gibt es ein Zurück zu diesem Status, Herr Steindl, sehen Sie das? Sie haben sich in der Analyse mit verschiedenen Konfliktszenarien beschäftigt und eines ist die Aufteilung der Arktis zwischen den USA und Russland. Ein extremes Szenario, schreiben Sie dazu, aber besteht nicht irgendwie die Hoffnung, dass man sagt, es gibt wieder eine Einsicht?
Also ich habe es vorher erwähnt, im Moment gibt es ja verschiedene Ansprüche über die kontinentalen Shelfs, die jetzt quasi vor der eigenen UN-Kommission litigiert werden. Die größten Ansprüche haben Russland, Kanada und Dänemark über Grönland. Und je nachdem, wie das ausgeht, könnte es sein, dass ein internationales Gewässer übrig bleibt. Aber es ist auch realistisch, dass der gesamte Arktische Ozean dann quasi von dieser UN-Kommission gewissen Staaten zugesprochen wird.
Aber das wäre eine rechtliche Klärung der jetzigen Streitfrage.
Genau, die ist auch im Laufen. Es hat letztes Jahr oder vor 2 Jahren sogar einen ersten Entscheid zugunsten Russlands gegeben, weil es wirklich um die Fortsetzung des Festlandsockels geht und dass man quasi zumindest eine UN-Kommission doch zweifelsfrei bestimmen kann, wie das dann akzeptiert wird, ob das alle Staaten dann wirklich akzeptieren, sieht man zum Beispiel im östlichen Mittelmeer, ist ja nicht immer der Fall.
Ja, man sieht es auch bei den Fischfanggebieten, wo sich die Schiffe herumtreiben. Jedenfalls haben alle Staaten Anträge eingebracht und am Ende könnte es so sein, dass kein internationales Gewässer mehr übrig bleibt, wenn ich Sie so recht verstehe, sondern dann ist die Arktis aufgeteilt.
Genau, also über die quasi erweiterten Wirtschaftszonen, dass eine Aufteilung stattfindet, wobei es ja da auch unterschiedliche Zugänge gibt. Also China und Russland zum Schlusspunkt vielleicht noch kooperieren ja gemeinsam. Für China sieht ja eher die Arktis als ein globales Gemeingut, weil man selbst keinen Anspruch hat. Wenn Russland sehr wohl Ansprüche erhebt, im Zweifelsfall kann man auch kooperieren, aber da gibt es durchaus noch auch zwischen westlichen Staaten, zum Beispiel zwischen Kanada und anderen westlichen Staaten, Unterschiede über die Auffassung, wem zum Beispiel Meerengen gehören.
Ja, Kanada und die USA streiten. Kanada sagt, es ist ein innerer Seeweg. Die USA möchten gern, dass das international definiert werden soll. Das wird aber immerhin friedlich und auf Rechtsbasis ausgehandelt.
Genau, also
Vielen Dank. Der Rohstoffhunger ist ungestillt. Es geht um Europas strategische Autonomie, die Abhängigkeiten von China. Und Frau Professor Sachsinger, da gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, die Menschen in der Arktis, die sind erprobt im Kampf mit Supermächten. Nur hat man sie früher Hunger und Kälte genannt. Wo sehen Sie denn weitere Schritte in eine vielleicht doch wieder kooperativere, friedlichere Zukunft, eine kooperative Geopolitik in der Arktis? Wir sind ganz kurz am Ende der Sendung.
Ja, die kooperative Geopolitik wäre natürlich ein Ziel und wir können heute nicht sagen, was in mehreren Jahrzehnten ist. Wichtig ist aber zu sagen, dass die Arktis ein konzilianter Raum ist, dass es in den unterschiedlichsten Ländern, vielleicht bis auf Russland, wirklich Zusammenarbeit zwischen den Staaten und den kolonisierten Ureinwohner und Ureinwohnerinnen gibt und auch gemeinschaftlich Land genutzt wird. Und das ist dann auch wieder eine gute Nachricht.
Kooperation und Konfrontation im hohen Norden. Gertrude Sachsinger, Ulf Michael Steindl, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke.
Danke Ihnen.
Danke.
Die Sozialanthropologin Frau Professor Dr. Gertrude Sachsinger ist Professorin für angewandte integrative Geografie an der Uni Graz und am Österreichischen Polarforschungsinstitut und Ulf Michael Steindl ist Senior Research Fellow am Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik und weiterführende Literatur finden Sie auf oe1.orf.at/.1 unter der heutigen Sendung.